Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Fast eine Woche hat Thomas de Maizière geschwiegen. Nun hat er heute geredet und doch wenig gesagt. Der Rechnungshof bekommt jetzt volle Einsicht in alle Akten über jene Drohnenanschaffung, die der Verteidigungsminister vor 8 Tagen überraschend gestoppt hatte. Überraschend deswegen, weil er noch eine Woche zuvor seinen Kabinettskollegen berichtet hatte, dass just diese Drohne zu den strukturrelevanten Hauptwaffensystemen gehöre. Woher kommt dieser Sinneswandel in so kurzer Zeit? Hat er vorher wirklich nichts gewusst von den technischen Problemen dieses Eurohawks oder hat er sie nur verschwiegen? Den Eindruck, er habe sein Ministerium nicht im Griff, den konnte der Minister heute nicht entkräften. Doch de Maizière demonstrierte Gelassenheit, allen aufziehenden Dramen zum Trotz. Oliver Kör.
Das erste Drama des Tages ist für Thomas de Maizière ein musikalisches. Leipzig feiert Richard Wagners 200. Geburtstag. Der Verteidigungsminister hat mit der Handlung nichts zu tun und darf einfach nur zuhören. 2 Stunden später das nächste Drama, das Drohnendrama um das Aufklärungsflugzeug Eurohawk. Hier steht de Maizière selbst auf der Bühne und wird mehr und mehr zum Hauptdarsteller in Erklärungsnot. Nach 6 Tagen Schweigen verspricht er, alle Fakten kommen auf den Tisch.
Ich habe angewiesen, dass zur nächsten Sitzung des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages am 5. Juni 2013 ein entsprechender Bericht vorgelegt wird. Ich denke, es ist angemessen, dass ich auch zuerst die Abgeordneten des Deutschen Bundestages informiere und danach die Öffentlichkeit.
Inhaltlich also noch keine Informationen, dafür hat Die Linke kein Verständnis.
Er sagt, er äußert sich nicht. Das geht einfach nicht. Er kann sich nicht erst im Ausschuss äußern. Die Bevölkerung hat einen Anspruch auf Information. Die hat ja die Steuern bezahlt.
Einen zweiten Streit will de Maizière schneller beilegen. Der Bundesrechnungshof hatte sich beklagt, nur unvollständige Unterlagen zum Drohnenprojekt bekommen zu haben.
Ich habe angewiesen, dass dem Bundesrechnungshof voller Zugang zu den Unterlagen gewährt wird, auch zu den vertraglichen Vereinbarungen mit amerikanischen Stellen.
Warum aber erst jetzt? Die Grünen verlangen zügig die Namen von Verantwortlichen.
Es ist, glaube ich, nicht so schwer zu beantworten, wer die Entscheidung im Verteidigungsministerium getroffen hat, gegen den Wortlaut des Gesetzes, den Bundesrechnungshof nicht vollständig zu informieren.
Außerdem ist weiter ungeklärt, ob das fast baugleiche Drohnenprojekt Global Hawk der NATO ebenfalls gestoppt werden muss. Das prüft das Verteidigungsministerium gerade. Auch wenn die Kanzlerin heute ausrichten lässt, sie habe volles Vertrauen in de Maizière. Aus der Schusslinie ist der Minister nach seinem heutigen Auftritt nicht. Es ist ein bisschen wie bei Wagners Opern. Man weiß Stunden oder manchmal sogar tagelang nicht, ob das Drama gut oder schlecht ausgehen wird.
Der Verteidigungsminister hat jetzt erst einmal ein bisschen Zeit gewonnen. Aber nur weil de Maizière dieses eine Projekt jetzt gestoppt hat, werden wir die Drohnen generell nicht los sein. Im Gegenteil. Die fliegenden Maschinen bilden einen riesigen Zukunftsmarkt, an dem die Rüstungsindustrie ein immenses Interesse hat. Die Öffentlichkeit weiß nur wenig über diese unbemannten Flugkörper, die ja nicht nur ausspähen, sondern auch ferngesteuert schießen können. In Afghanistan und Pakistan haben Drohnen oft genug Zivilisten getötet oder, wie es in der Kriegssprache so zynisch heißt, Kollateralschäden angerichtet. Und so wird seit Jahrzehnten viel Geld investiert in eine Technik, die wirtschaftlich begehrt, politisch aber umstritten ist, weil sie den Krieg im Wortsinn noch unmenschlicher macht. Oliver Jarisch berichtet.
Die weltgrößte Waffenmesse IDEX vor 3 Monaten in Abu Dhabi. Schaulaufen der Großen im Rüstungsgeschäft. Ein Riesenmarktplatz, an dem auch Deutschland kräftig mitmischt. Doch bemannte Jets wie der Eurofighter eher ein Auslaufmodell. Immer wichtiger werden unbemannte Drohnen. Ein Megageschäft. Da kommt natürlich so etwas wie die Eurohawk-Pleite nicht sehr gelegen. Düstere Zeiten für die deutsche Rüstungsindustrie, die sich doch hier das Geschäftsfeld der Zukunft sichern will. Der Lobbyverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist ungebrochen zuversichtlich.
Die Kompetenz der deutschen Unternehmen ist damit nicht in Frage gestellt. Wir brauchen für den Aufklärungsbereich, aber auch für andere Bereiche die unbemannten Luftfahrzeuge.
Dabei ist es nicht das erste Drohnenprojekt, das ins Trudeln gerät. Cassidian, die Tochter des Rüstungskonzerns EADS, klammerte sich bis zuletzt an den Eurohawk, auch weil das hauseigene Prestigeprojekt Talarion zuvor klammheimlich wieder in den Schubladen verschwunden ist. 500 Millionen Euro hatte EADS in die Entwicklung investiert und gehofft, die weiteren Kosten vom Staat finanziert zu bekommen. Auch da sagte das Verteidigungsministerium schließlich, kein Interesse, zu teuer, zu unausgereift. Die Stiftung Wissenschaft und Politik, die immer wieder auch deutsche Politiker in strategischen Fragen berät, ist sich sicher, für die deutsche Rüstungsindustrie steht jetzt auf dem Spiel, konkurrenzfähig zu bleiben.
Man kann schon sagen, dass die Luftfahrtunternehmen jetzt für einen Moment erstmal einen Dämpfer bekommen haben. Also für EADS geht es jetzt schon darum, Möglichkeiten zu schaffen, sowohl im bemannten als auch im unbemannten Geschäft irgendwo drinnen zu bleiben.
Die Konkurrenz ist groß. Israel und USA haben überlegene Technik. Die Bundeswehr hat für ihren Afghanistan-Einsatz israelische Heron-Drohnen geleast. Der Deal klappt gut. Warum also selbst etwas entwickeln? Dazu kommt das schlechte Image von sogenannten Kampfdrohnen, wie sie vor allem die USA einsetzt. Doch mit dem Töten per Fernsteuerung sind die US-Konzerne erfolgreich, sichern sich gute Marktanteile. Auf diesem gigantischen Feld wollen auch die europäischen Rüstungskonzerne mit aller Gewalt mitmischen, sagen Rüstungskritiker.
Deswegen werden die Strippen gezogen, deswegen werden die Lobbyverbände eingeschaltet, deswegen setzt sich Militär zusammen mit Rüstungsindustrie und dealt hinter den Kulissen.
Das Aus für den Eurohawk nur ein Scheingefecht? Die Rüstungsindustrie setzt weiter auf das große Geschäft, so Experten.
Deshalb wird die Arbeit nicht eingestellt und hinter dem Heulen und Zähneknirschen über die aktuelle spektakuläre Situation verbergen sich weitere Arbeiten an der Technologie.
Daher auch wenig Verärgerung über die aktuelle Debatte beim Lobbyverband.
Da bin ich eher entspannt.
Zuversicht im Drohnenbusiness und die ungebrochene Hoffnung auf das Geschäft mit den unbemannten Flugzeugen.
Wir werden darauf hinwirken. Wir müssen weiter daran arbeiten. Wir akzeptieren den Ist-Zustand nicht. Das sagten heute nacheinander Kanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsident Barroso und Frankreichs Staatspräsident Hollande, alle beim EU-Frühjahrsgipfel in Brüssel. Und alle bezogen sich dabei auf gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen Steuerbetrüger. Die Absicht wurde also gleich mehrfach formuliert. Aber konkreter wird es wohl erst zum Jahresende. Heute feierte die Kanzlerin schon als Erfolg, dass gegen Steuerhinterziehung und gegen heute noch legale Steuertricks von Firmen ein Zitat klares Signal ausgesandt worden sei. Und prompt wurde Merkel, wie Christian Feld berichtet, ausgezeichnet.
Heute Abend in Brüssel in der großen Synagoge nimmt Angela Merkel den Preis der europäischen Rabbiner entgegen. Diesmal also keine lange Verhandlungsnacht. Zur Abwechslung ein kurzer Gipfel mit dem Ergebnis, dass Steuerflucht wohl schwieriger wird. Ein umfangreicher Informationsaustausch in der ganzen EU rückt näher.
Dass wir heute unter einfacher Berufung auf das Bankgeheimnis nicht mehr Steuerhinterziehung begünstigen und in Zukunft darüber ganz klare Abmachungen haben werden, das ist doch schon ein Riesenschritt.
In Zukunft. Nur wann genau fängt die an? So wie Österreich will auch Luxemburg den Datenaustausch, aber so lässt Ministerpräsident Juncker wissen, unter bestimmten Bedingungen.
Die Entscheidung ist noch nicht reif, weil wir brauchen noch die Ergebnisse der Verhandlungen mit Drittstaaten, Schweiz beispielsweise.
Ein offensichtlich konfliktfreier Kurzgipfel. Ein Problem hatten sie nicht auf der Tagesordnung. Unternehmen nutzen Schlupflöcher und unterschiedliche Steuersätze in den EU-Staaten und tricksen so ganz legal ihre Steuerlast runter. Und deshalb müssen wir daran weiterarbeiten, an dieser Materie, die extrem komplex ist, nicht nur politisch, sondern auch technisch, damit wir diese Art von schädlichen Steuermaßnahmen oder aggressiver Steuerplanung verhindern können. Stoff für viele weitere Gipfeltage und lange Gipfelnächte in Brüssel.
Tja, selten genug, dass alle EU-Staats- und Regierungschefs mal, na immerhin, fast einer Meinung sind. Rolf-Dieter Krause in Brüssel, lässt das denn hoffen auf mehr Einigung auch bei den noch ungelösten großen Problemen in Europa?
Abwarten. Wenn Beschlüsse so abstrakt sind wie die heute, dann fällt es den Staats- und Regierungschefs meistens leicht, sich zu einigen. Die Konkretisierung etwa jetzt bei der Vermeidung von Steuerhinterziehung und dann später auch Steuervermeidung steht ja noch aus und da ist noch viel Stoff für Streitereien und für Hakeleien. Nein, man will versuchen, sich zusammenzuraufen. Das bleibt aber ein mühsames Geschäft, zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich. Die wollen Vorschläge erarbeiten, wie Europa weiterarbeitet. weiterentwickelt werden soll. Nächste Woche wird die Kanzlerin nach Paris fahren, um mit François Hollande einen Anlauf zu unternehmen. Aber das Verhältnis der beiden, nicht persönlich, aber politisch, bleibt schwierig. Die Vorstellungen zwischen Frankreich und Deutschland sind in vielen Fragen genau entgegengesetzt. Und sie haben eine Menge zu tun, um sich erstmal zu einigen. Wenn sie es schaffen, dann könnten sich andere in dieser Einigung sicherlich auch wiederfinden.
Rolf-Dieter Krause aus Brüssel, danke. Und wir machen weiter mit einer erschreckenden Nachricht, die uns heute Abend aus London erreicht. In der englischen Hauptstadt hat es einen mutmaßlich terroristischen Angriff gegeben. Mehr dazu von Jan Hofer.
Ein Mann ist in der Nähe einer Kaserne attackiert und getötet worden. Der britische Premierminister Cameron sagte, es gebe starke Hinweise, dass es sich um einen terroristischen Vorfall handle. Das Opfer soll den britischen Streitkräften angehört haben.
Der Angriff geschah auf offener Straße im Süden Londons. Amateuraufnahmen zeigen den Ort kurz nach der Tat. Bei dem Opfer soll es sich um einen britischen Soldaten handeln. Augenzeugen sprechen von zwei Tätern, die Allahu Akbar, Gott ist groß, gerufen hätten und sich filmen ließen. Blut überströmt, Messer in der Hand, rechtfertigte einer den Angriff als Vergeltungstat und drohte den Briten, sie würden nie sicher sein. Kurz darauf verletzte die Polizei ihn und einen weiteren Mann mit Schüssen und überwältigte sie. Der britische Premierminister David Cameron spricht während eines Paris-Besuchs von Terror. Es ist ein entsetzliches Verbrechen. Die Polizei versucht mit Nachdruck, den Fall aufzuklären, aber es gibt starke Hinweise darauf, dass es ein terroristischer Vorfall ist. Die mutmaßlichen Täter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die britische Regierung berief eine Sitzung des Nationalen Sicherheitskabinetts ein. Vor dem Champions-League-Finale am Wochenende bringt die Tat die Terrorangst zurück auf Londons Straßen.
In Schweden ist es in der vergangenen Nacht zum wiederholten Mal zu Krawallen gekommen. Gleich in mehreren Vororten Stockholms zündeten Jugendliche Autos an und attackierten Polizeikräfte. Hintergrund soll der Tod eines Mannes sein, den Polizisten erschossen hatten. Die Vororte, in denen mehrheitlich Einwanderer wohnen, gelten als soziale Brennpunkte. Zwei Tage nach dem verheerenden Tornado haben in Moore im US-Bundesstaat Oklahoma die Aufräumarbeiten begonnen. Hilfsorganisationen verteilen Nahrungsmittel und Kleider. Am Montag waren mehr als 2000 Häuser zerstört worden. Mindestens 24 Menschen starben. Obwohl über die Region immer wieder heftige Wirbelstürme hinwegziehen, gibt es kaum Schutzräume. Nun werden Forderungen nach strengeren Bauvorschriften laut.
Die SPD bzw. ihr Vorläufer kam an einem Samstag zur Welt, morgen vor 150 Jahren. Sie erlebte zunächst stürmische und auch bedrückende Zeiten, aber sie überlebte und sie wurde erwachsen. Bis sie, wie das so ist, im Alter zu schrumpfen begann. Von einst 1 Million Mitglieder auf 500.000 heute. Da nicht mehr darüber geredet wird, was soziale Gerechtigkeit wert ist, sondern nur noch, was sie kostet. In Zeiten, in denen auch die Union in jener sozialen Schicht fischt, die früher die Arbeiterklasse war und nun die neue Mitte heißt. Jetzt, da sogar die FDP die Mindestlöhne für sich entdeckt. Eine große Vergangenheit hat die SPD. Was sie braucht, ist eine Idee von der Zukunft. Michael Naumann.
8 Grad und Dauerregen. Kein wirklich schönes Geburtstagswetter. Die Leipziger Sozialdemokraten haben trotzdem gute Laune am Rande der Gedenksteineinweihung zu 150 Jahren SPD. Christina Merz ist erst ganz frisch dabei. Die 17-Jährige ist seit Januar SPD-Mitglied. Ganz anders Helga Ziegner. Sie ist schon 41 Jahre in der Partei, die Hälfte ihres Lebens.
Warum bist du in die SPD eingetreten?
Das hätte ich jetzt auch.
Ja, der Bruder meiner Mutter war hier in Leipzig in der SPD bei der Stadt und ist 1933 also entlassen worden.
Ich bin in die SPD eingetreten, weil ich die Grundwerte, das sind die Grundwerte, mit denen ich mich auch am meisten verbunden fühle. Und weil das Schöne der SPD ist, dass man sowohl wirtschaftliche, gute Ideen mit sozialer Gerechtigkeit verbinden kann.
Beide Frauen sind in Leipzig geboren, genau wie die deutsche Sozialdemokratie. Deren aktueller Chef Sigmar Gabriel erinnerte heute an Ort und Stelle an die Gründungsväter von 1863.
12 Männer damals waren es nur, Frauen waren noch nicht dabei, aber sich vor 150 Jahren zu 12 zusammenzutun und die ganze Welt auf den Kopf zu stellen, das war schon eine verdammt mutige Veranstaltung.
Und er war damals die treibende Kraft, Ferdinand Lassalle. Erster Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, dem Vorläufer der SPD. Erstmals traten Arbeiter in einer Partei für ihre Rechte ein. Zur wechselvollen Geschichte der Sozialdemokraten gehören der erste deutsche Reichspräsident Friedrich Ebert, der Hitlergegner Otto Wels Kanzler Willy Brandt natürlich und auch der bislang letzte SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Eine lange Tradition, aus der die heutige SPD Kraft schöpfen will. Allen Umfragen zum Trotz und einigen verbalen Fettnäpfchen ihres Kanzlerkandidaten auch.
Ja gut, Herr Steinbrück, der muss sich jetzt vielleicht manchmal in seinem Temperament etwas zurücknehmen.
Die Umfragewerte sprechen nicht für uns, aber ich sehe es eher als Ansporn, dass wir einen sehr guten Wahlkampf machen sollen. Und ich freue mich auf diesen Wahlkampf.
Die beiden Leipzigerinnen sind jedenfalls sehr motiviert, auch wenn die Aufholjagd bis zur Wahl im September aus heutiger Sicht noch ein ziemlicher Brocken zu sein scheint.
Passend zum SPD-Geburtstag gründeten heute in Leipzig gut 70 sozialdemokratische und Mitte-Links-Parteien aus aller Welt ein neues Bündnis, die Progressive Allianz. Die SPD und auch andere Parteien sind aber bereits Mitglied im weltweiten Zusammenschluss Sozialistische Internationale. Einst war Willy Brandt sogar deren Präsident. Heute heißt er Papandreou und er findet weder die neue Allianz richtig prickelnd noch die harsche Kritik, die SPD-Chef Gabriel zuletzt an der Sozialistischen Internationale geübt hat. Und so gab es statt Bruder küssen zum Geburtstag heute eher Bruder Krieg. Siegbert Schäfke und Bettina Scharkus.
Man kann wirklich nicht sagen, dass Sigmar Gabriel Auseinandersetzungen scheut. Sein neuester Gegner kommt aus dem eigenen Lager, ausgerechnet die altehrwürdige Sozialistische Internationale. Die SPD ist langjähriges Mitglied, doch jetzt kürzt Gabriel die Gelder, lässt die Mitgliedschaft ruhen, gründet gar eine Gegenbewegung.
Hier treffen sich heute 80 Parteien aus allen Kontinenten dieser Erde. Viele davon sind unzufrieden mit der Entwicklung der Sozialistischen Internationale, die es im Grunde nur noch auf dem Papier gibt und wo heute undemokratische Strukturen herrschen.
Nicht erst seit der ehemalige griechische Ministerpräsident Papandreou die Sozialistische Internationale führt, gibt es Vorwürfe. Der Traditionsverband sei undemokratisch, nicht effektiv, von Vetternwirtschaft ist die Rede. Gabriel gegen Papandreou, ein bezeichnender Streit, meinen Kritiker.
Dieser Konflikt zwischen dem ehemaligen griechischen Ministerpräsidenten und Sigmar Gabriel ist in der Tat symbolisch für die Zerrissenheit der Internationale. Es mangelt an Vertrauen, an Solidarität.
Das zeigt auch ein offener Brief, in dem die Führung der Sozialistischen Internationale persönliche Attacken beklagt. Wörtlich heißt es: Es ist bedauerlich, dass die Führung der deutschen Mitglieder die weltweite fortschrittliche Bewegung spalten will, statt sie zu einen und zu stärken. Vorbei die Zeiten, als prominente Linke wie Willy Brandt die Sozialistische Internationale führten. In den 70er Jahren war der Verband ein wichtiger Akteur, wie nach der Nelkenrevolution in Portugal. Brandt unterstützte die junge Demokratie, dem Führer der portugiesischen Sozialisten Soares half er mit Worten, mit Geld, mit Fachleuten. Statt internationaler Solidarität jetzt der Streit, böse Zungen sprechen gar von einem Bruderkrieg der Genossen. Die Erwartungen an das neue Netzwerk sind groß. Erstmals will auch die mächtige Partei der US-Demokraten dabei sein. Es ist eine Freude für mich, hier zu stehen vor dieser fortschrittlichen Allianz, so Howard Dean. Denn ich glaube, dass die Würde des Menschen nicht nur darin besteht, um wirtschaftlichen Aufschwung zu ringen, sondern um Gleichberechtigung der Menschen. Ein Affront gegen die Sozialistische Internationale. Mehr als 70 linke Parteien bekennen sich heute zur Konkurrenzorganisation. An deren Spitze will die deutsche Sozialdemokratie stehen. Kämpferisch war sie halt schon immer. Morgen feiert die SPD ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum.
Und dieses Jubiläum und den Zustand der SPD kommentiert nun Ulrich Deppendorf vom Westdeutschen Rundfunk.
Sie kann stolz sein auf die 150 Jahre der SPD. Ohne sie wäre diese Bundesrepublik nicht das, was sie heute ist, ein demokratisch gefestigter, anerkannter, erfolgreicher Staat in der Mitte eines friedlichen Europas. Sicher, auch andere Parteien haben große Verdienste, aber es waren Sozialdemokraten, die seit 150 Jahren vielleicht die wichtigsten gesellschaftspolitischen, außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Weichenstellungen vorgenommen haben. Ob in der Weimarer Republik, beim Kampf gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz, bei der Gründung der Bundesrepublik, bei der NATO-Nachrüstung, bei der Ostpolitik, dem Wandel durch Annäherung. Es waren glänzende, mutige, störrische und weitsichtige Köpfe an der Spitze der Partei oder im Kanzleramt, die die Massen überzeugen konnten, sie mitnahmen auf ihrem politischen Weg. Vieles davon ist der SPD in ihrem Geburtstagsjahr abhanden gekommen. Sie präsentiert sich eher als eine verunsicherte Partei, die programmlich und personell Akzeptanzprobleme hat, die bis heute mit der schröderischen Agenda 2010 nicht im Reinen ist, der Agenda, die trotz aller Schwächen dazu beigetragen hat, dass dieses Land in der Eurokrise noch immer so gut dasteht. Vom Stolz der SPD über ihre Leistungen während der rot-grünen Kanzlerschaft war in den letzten Jahren wenig zu spüren. Zu viel Unentschlossenheit herrschte, zu viele Parteivorsitzende wurden in den Jahren 2004 bis 2009 verschlissen. 6 in 5 Jahren, das bekommt keiner Partei. Nein, und den Akzeptanzmangel bei den Jungen nur auf die Parteiverdrossenheit zurückzuführen, das ist zu wenig. Die SPD benötigt neuen Mut für mitreißende Programme, ein Ende der Verzagtheit und eine Führungsmannschaft, die Menschen wieder für die Ideen der Sozialdemokratie begeistern kann. Nur dann hat der Stolz auf die Vergangenheit auch in Zukunft seine Berechtigung.
Ulrich Deppendorf kommentierte. In der jordanischen Hauptstadt Amman traf sich heute die Kontaktgruppe der Freunde Syriens. Mehrere Außenminister und syrische Oppositionelle berieten darüber, wie die Gewalt in Syrien beendet werden kann. Noch einmal Jan Hofer.
Ziel ist die Vorbereitung einer Konferenz, bei der die Bürgerkriegsparteien an einen Tisch gebracht werden sollen. US-Außenminister Kerry sagte, das für Juni geplante Treffen solle helfen, das Blutvergießen, das Zehntausende Leben gekostet habe, zu beenden. Bundesaußenminister Westerwelle warnte vor einem Flächenbrand in der Region.
Qusair an der libanesischen Grenze, eine strategisch besonders wichtige Stadt. Auch heute kämpften die Rebellen gegen die syrische Armee, die angeblich von der libanesischen Hisbollah unterstützt wird. In Amman trafen sich heute die Freunde des syrischen Volkes zur Vorbereitung der von Washington und Moskau einberufenen Friedenskonferenz. Gleich zu Beginn deutliche Worte. Die USA und andere Länder senden keine Kämpfer nach Syrien, aber die libanesische Hisbollah tut es. Sie überquert eine internationale Grenze, bildet eine Miliz und bekämpft das syrische Volk. Auch der deutsche Außenminister änderte heute die bislang abwartende Position der Bundesregierung gegenüber der Hisbollah und forderte jetzt ein Verbot.
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass mindestens der militärische Arm der Hisbollah in Europa gelistet werden sollte. Diese Organisation macht auch auf europäischem Staatsgebiet bei uns in Europa Dinge, die wir nicht akzeptieren können.
Vor dem Tagungsort eine Demonstration von Exilsyrern für Präsident Assad. Mit den Ergebnissen der Konferenz dürften sie nicht zufrieden sein. Der Druck auf das Regime in Damaskus steigt.
Die Börsendaten. In Frankfurt schloss der deutsche Aktienindex im Plus bei 8.531 Punkten. In New York lag der Dow Jones zuletzt leicht schwächer bei 15.307 Zählern. Zuvor hatte die US-Notenbank mit der Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen für positive Stimmung gesorgt. Dazu Anja Kohl.
Die Anleger reagierten sehr erleichtert. Einige hatten befürchtet, dass die US-Notenbank früher als gedacht aus ihrer ultralockeren Geldpolitik aussteigen könnte, weil die US-Konjunktur sich zuletzt erholt hat. Doch ein Ende der Geldschwemme ist vorerst nicht in Sicht. US-Notenbankchef Ben Bernanke warnte sogar vor einer vorzeitigen Straffung der Geldpolitik. Sie berge Risiken. Nach wie vor sei der Arbeitsmarkt zu schwach für ein Umschwenken. Derzeit druckt die US-Notenbank Fed massenhaft Dollar, umgerechnet 66 Milliarden Euro pro Monat. Mit dem Geld kauft sie in etwa zu gleichen Teilen Staatsanleihen und Hypothekenpapiere auf. Es hat die Wirtschaft des Landes wieder angeschoben. Am meisten jedoch haben die Aktienmärkte von all dem billigen Geld profitiert. Sowohl in den USA als auch in Deutschland sind sie auf Rekordniveau.
Der Deutsche Mieterbund warnt vor immer größerer Wohnungsnot in deutschen Groß- und Universitätsstädten. Die Mieten stiegen unaufhaltsam. Bei Neuverträgen lägen sie zum Teil bis zu 40% über der ortsüblichen Vergleichsmiete, so Verbandspräsident Rips beim Mietertag in München. Rips forderte deutlich mehr Wohnungsbau, vor allem von Miet- und Sozialwohnungen. Sarah Kirsch, eine der herausragenden deutschen Lyrikerinnen, ist tot. Kirsch starb am 5. Mai im Alter von 78 Jahren, wie ihr Verlag erst jetzt mitteilte. Die Schriftstellerin, die bis 1977 in der DDR gelebt hatte, widmete sich in ihrem Werk vor allem den Themen Liebe, Trennung und Einsamkeit.
Als Schauspieler ist er großartig, unbestritten. Da mimte er einst einen Italiener, der im Dienste Spaniens Amerika entdeckte, aber dachte, es sei Indien. Dieser Kolumbus heißt im wahren Leben Gérard Depardieu. Und das Großartige weicht plötzlich schnell dem Größenwahn. Depardieu war lange Franzose, wollte dann wegen zu hoher Steuern nach Belgien auswandern und landete schließlich in Russland. Freundschaft zu Präsident Putin und Staatsangehörigkeit inklusive. Beharrlich leugnet Depardieu seither Menschenrechtsverletzungen, Korruption oder Armut in Russland. Und seit heute dreht er auch noch seinen neuen Film in der ehemaligen Kriegsregion Tschetschenien. Ja, Depardieu hat jetzt einen russischen Pass, aber hatte sie sonst noch alle? Goline Atay.
Einen tschetschenischen Rächer mimt er, einen Mann, der auf der Suche nach dem Mörder seines Sohnes ist. Gérard Depardieu in einem Thriller, Genre Crime Noir, gedreht in Grozny und in Moskau, Depardieus neuer Heimat Russland. Elizabeth Hurley spielt seine Geliebte, was sonst? Großes Kino in Grozny. Die in zwei Kriegen geschundene Stadt ist wieder auferstanden, ein Hauch von Dubai. So wollte es der vom Kreml eingesetzte Präsident Ramzan Kadyrov. Doch die Kulisse täuscht. Ich habe seit dem Krieg keine Wohnung. Ich möchte eine Wohnung und dass meine Söhne arbeiten können. Unser Dorf ist wie eine Sackgasse. Depardieu nun gut, aber unser Präsident soll bitte auch einfache, kranke Leute bei sich empfangen. Unsere Briefe kommen nicht an bei ihm. Doch im Internet postet der Präsident Bilder von seinem Freund Depardieu. Dem Steuerflüchtling hat der Diktator eine Wohnung geschenkt. Wirr und angriffslustig wirkt sein Gast, als er seinen Film vorstellt. Tschetschenien schwärmt er, das sei exzellente Küche, uralte Sitten, stolze Menschen und immer wieder Gastfreundschaft. Ich habe Präsident Kadyrov gefragt, welche Filme er mag. Er liebt Actionfilme, er macht hier viel Sport und er ist so stolz, ein Teil des großen Russlands zu sein. Schauspielkollegin Liz Hurley habe erst einmal nach Luft geschnappt, als sie erfuhr, dass sie in Tschetschenien drehe. Aber nun freue sie sich. Gérard habe ihr gesagt, dass sogar Tschetschenen mitspielen. Ich bin seit kurzem russischer Bürger und darauf bin ich sehr stolz. Denn ich sehe, wie gut man lebt in Russland und in seinen Republiken. Warme Worte auch für die Tschetscheninnen. Das mit den Frauen sei hier nicht so schlimm wie in Afghanistan oder Algerien. Hier lächeln die Frauen. Ich lächle auch, sagt sie. Manchmal. Maria Malajewa sucht seit Jahren ihren Sohn. Ihre letzte Hoffnung, ein Menschenrechtszentrum in Grozny. Ständig kommen Mütter hierher, deren Söhne verschleppt wurden von Kadyrovs Männern. Weil sie angeblich Rebellen seien, Islamisten seien. Nur noch ein Passfoto von ihrem Sohn ist Maria geblieben. Aus Angst vor dem Staat haben die Menschenrechtler hier überall Kameras installiert. Wissen Sie, es ist schon vorgekommen, dass man junge Männer festgenommen hat, ihnen einen Bart hat wachsen lassen, sie in den Wald gebracht hat und dann getötet hat. Ob Gérard Depardieu das weiß? Vielleicht ist es auch egal. Hier und in Russland verstehe man ihn, liebe man ihn, sagt er. So könnte ein Rächer klingen oder einer, der verzweifelt eine Heimat sucht.
In einem Monat beginnt der Sommer. Klingt witzig, oder? Das Wetter ist aber gar nicht witzig, Claudia Kleinert, sondern einfach nur kalt.
Ja, Karin Mioska, und diese Tatsache, die habe ich definitiv verdrängt, weil irgendwie fühlt es sich nicht danach an. Und das zeigt auch diese Karte, denn so sieht's morgen in den höheren Lagen aus, also beziehungsweise am Freitagnachmittag vor allem. In den Hochlagen morgen, westliche Mittelgebirge so ab 600, 700 Metern, ein paar Flocken. Freitagnachmittag, Zugspitze minus 12 Grad, Wendelstein minus 5, Brocken im Harz minus 1, genauso wie auf dem großen Arber. Und dann könnten da auch wieder so die Flocken tanzen. Also das hat nicht viel mit Sommer zu tun. Es kann eigentlich nur besser werden. Das wird's dann auch wahrscheinlich eventuell nächste Woche. Im Moment muss man ganz vorsichtig sein. Auf jeden Fall kommt morgen ganz sicher ein neues Tiefdruckgebiet herein. Das bringt schon in der Nacht und vormittags im Westen kräftigen Regen. In der Nacht erst einmal so an der Nordsee, zum Teil Gewitter, Graupelschauer, erste kräftige Schauer auch in der Eifel. Sonst ziehen letzte Regengüsse aus Bayern und Sachsen ab. Dann gibt es mal einen Streifen, wo es locker bewölkt und trocken ist. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte zwischen 7 und 4 Grad. Morgen Vormittag nach Osten hin sogar richtig schön sonnig und freundlich, zumindest der Start in den Tag. Aus Westen machen sich dann die Regenwolken breit. Das Ganze geht um die Mittagszeit. vor allem am Nachmittag, in Schauer über. Und diese Schauer können zum Teil kräftiger ausfallen, mit Gewittern, zum Teil mit Graupel. Wie gesagt, in den westlichen Mittelgebirgen, da zum Teil Schneefallgrenze so um die 700 Meter. Nach Osten dennoch am längsten recht freundlich, aber auch dort dann schon etwas dichtere Wolken. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf Werte zwischen meist 7 und 14 Grad, 16 Grad nochmal da, wo es länger sonnig bleibt. Der Wind ist überwiegend schwach, kommt aus unterschiedlichen Richtungen. In den nächsten Tagen wechselhaftes Wetter. Dabei am Samstag im Süden trüb, am Freitag im Süden trüb und nass, Höchstwerte um 9 Grad. Samstag das Ganze dann im Norden, da dichte Wolken, immer wieder Regen und 11 Grad. Sonst 15, 16 Grad, immer mal wieder kurze Schauer. Und der Temperaturtrend zeigt, es könnte nächste Woche wirklich mal ein bisschen wärmer werden. Dann immerhin schon wieder so 16, 17 Grad. Die Sonnenscheindauer für morgen zeigt im Westen kaum Chance, über der Mitte ab und zu mal. Und nach Osten hin richtig schön sonnig mit viel Sonne auf Rügen. Also es gibt morgen auch Gewinner bei diesem Wetter.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und damit verabschieden wir uns und empfehlen Ihnen noch Anne Will mit einem Blick auf das soziale Gewissen von Deutschlands Eliten. Um Mitternacht erwartet Sie Ingo Zamperoni im Nachtmagazin und uns gibt es morgen wieder dann in der Halbzeit des ersten Relegationsspiels zwischen Hoffenheim und Kaiserslautern. Bis morgen.